Frisch serviert, der Steuerpodcast.
Ich darf alle ganz herzlich begrüßen zur neuen Ausgabe Frisch serviert. Wir wollen heute wollen es zum Steuerrecht präsentieren. Wer ist wir? Das ist zum einen die Kerstin Holz. Hallo Kerstin.
Hallo Arne.
Dann haben wir dabei den Ronald Gebhardt.
Hallo Arne.
Der Christian Kieser fehlt heute, der ist auf Reisen und lässt sich entschuldigen. Von daher heute zu dritt zu unserer Ausgabe ein Kessel Buntes, wie wir das hier als Arbeitstitel nennen. Das heißt, wir wollen heute über verschiedene aktuelle Entwicklungen sprechen. Und da gibt es ja einige. Wir wollen über BMF-Schreiben reden, zur Zinsschranke. Wir wollen reden über den Koalitionsvertrag und natürlich ein wenig aus zum Bundesverfassungsgericht zum Solidaritätszuschlag. Das ist so unser Plan für heute. Und ja, natürlich aus aktuellem Anlass als allererstes ist natürlich die Steuerpolitik, steht da ganz vorne an. Wir haben insoweit eine neue Regierung, wir haben einen Vertrag, einen Koalitionsvertrag und da steht auch was im Steuerrecht drin. Ronald, du wolltest, glaube ich, einfach mal uns hier einen Überblick geben. Viele haben ihn ja gelesen. Was steht denn da so drin?
Ja, da steht jede Menge zum Steuerrecht drin. Ich würde vielleicht mal beginnen mit den Unternehmenssteuern, weil das viele Unternehmenssteuerberater oder auch Unternehmen an sich meistens interessiert. Einkommensteuer können wir gerne auch machen und was dann sonst noch so ist oder auch die internationalen Dinge. Aber lassen wir uns vielleicht mal mit den Unternehmenssteuern beginnen. Also die Körperschaftssteuer soll in 5 Schritten um jeweils 1 Prozentpunkt ab dem 01.01.28 gesenkt werden. Das heißt also von 15 dann jedes Jahr 1% weniger. Wie das dann mit der globalen Mindeststeuer übereingeht, wenn man keine Gewerbesteuer zahlt, da können wir gleich mal drüber diskutieren, ob man sich dann statt Körperschaftssteuer Ergänzungssteuer einfängt in Deutschland. Aber ich glaube nicht, aber vielleicht können wir das gleich mal diskutieren. Das nächste ist ein Investitionsbooster, also eine degressive Abschreibung auf Ausrüstungsinvestitionen von 30% in den Jahren 25, 26, 27. Da wird es interessant zu sein, wie denn der Begriff Ausrüstungsinvestitionen ausdefiniert ist, ab wann, also welche Investition denn wann und wie getätigt worden sein muss, um dann darunter zu fallen. Ob dann jetzt erstmal gewartet wird zu investieren, ob Investitionen vorgezogen werden, die man vielleicht später gemacht hätte. Und damit sozusagen, was man ja immer an so Abschreibungen kritisiert, dass das quasi nur ein Vorzieheffekt ist. Schauen wir mal. Aber danach, wenn das ja ausgelaufen ist, geht ja die Körperschaftssteuer runter. Also das ist ja sozusagen nahtlos, geht das ja ineinander über, das Auslaufen dieser Turboabschreibung und dann anschließend die Absenkung der Körperschaftssteuer. Ein weiterer Punkt, wesentliche Verbesserung des Optionsmodells nach 1a-KSG, das ist ja eigentlich perfekt. Also die Körperschaftssteueroption, ich weiß gar nicht, was man da noch verbessern kann. Die ist ja durch das Wachstumschancengesetz schon deutlich praxistauglicher gemacht worden. Aber sicherlich gibt es da noch die eine oder andere Stelle, warten wir es mal ab. Thesaurierungsbegünstigung für Personenunternehmen 34a sozusagen als Komplement zum 1a soll auch noch verbessert werden. Und dann soll geprüft werden, ob gewerbliche Einkünfte neu gegründeter Unternehmen unabhängig von ihrer Rechtsform in den Geltungsbereich der Körperschaftssteuer fallen können und das ab 27. Das wäre dann also wiederum so eine Art ja 1a für Einzelunternehmen oder wie man sich das vorstellen muss, wie das jetzt mit der Körperschaftssteueroption zusammengeht, ob das dann automatisch ist oder antragsgebunden ist, das schauen wir mal. Bekämpfung der Scheinsitzverlegungen in Gewerbesteueroasen. Also ich hätte ja gedacht, das können wir vielleicht gleich auch mal diskutieren. Also man kann ja mit dem Instrumentarium der Zerlegung und der Frage, wann zerlegt man auch in Oasen rein, eigentlich schon ganz gut arbeiten. Und wenn das nicht erfüllt ist, dann landet auch nichts in der Gewerbesteueroase. Aber das muss offenbar nochmal spezialgesetzt bekämpft werden. In dem Zuge soll der Gewerbesteuermindesthebesatz von 200% auf 280% angehoben werden, um sozusagen die Gewerbesteueroasen so ein bisschen das Wasser abzugraben, beziehungsweise vielleicht auch die Attraktivität der Verlagerung dahin so ein bisschen zu vermindern. Was auch ein wichtiges Thema ist für uns, wir hatten schon die Mindeststeuer, anders als in LinkedIn zum Teil verkündet, soll die nicht ausgesetzt werden. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gelesen. Eigentlich soll die gerade beibehalten werden. Und man will natürlich weiterhin deutliche, also dauerhafte Vereinfachungen sich dafür einsetzen, aber eben auch gucken, dass die deutschen Unternehmen nicht benachteiligt werden. Und ich glaube, Arne, das wirkt wie die Quadratur des Kreises. Denn wenn nur die deutschen Unternehmen oder nur die europäischen Unternehmen diese Sachen beachten müssen und zum Beispiel die Amerikaner geschont werden, dann ist ja alleine die Beachtung dieser Vorschriften, so einfach wie sie dann gemacht werden müssen, schon eine Benachteiligung. Das heißt also, wenn man, da können wir gleich mal drüber diskutieren, das wird auf jeden Fall ein Drahtseilakt, hier eine sinnvolle Balance zu finden zwischen den Amerikanern zu besänftigen und die deutschen Unternehmen nicht über Gebühr zu belasten. Einführung einer Sonderabschreibung für E-Fahrzeuge, da kann man dann die Tesla noch schneller abschreiben, wenn das kommt. Anpassung der steuerlichen Rechtsrahmen für den Querverbund, das ist auch ein wichtiges Thema, glaube ich. Da ist ja auch ein bisschen Druck auf den Querverbund. Und es soll noch eine Anhebung des Fördersatzes bei der Forschungszulage sowie die Vereinfachung des diesbezüglichen Verfahrens sein. Das sind so die wesentlichen Punkte bei den Unternehmenssteuern, aber ich würde das gerne mal in die Runde geben, was ihr denn von diesen unternehmenssteuerrechtlichen Maßnahmen so haltet.
Ja, das ist eine gute Frage. Was halten wir denn davon? Also, wenn ich das zusammenfassen würde, unsere Ausgabe habe ich ja hier so umgangssprachlich als Kesselbuntes beschrieben. Vielleicht trifft das auch im Koalitionsvertrag zu, würde ich denken. Auch das ist vielleicht so ein Kesselbuntes. Man hat schon einige Stimmen gehört im Nachgang, die gesagt haben, alle wünschen sich, glaube ich, den großen Wurf, den großen Schritt nach vorne. Ich will jetzt keinen Namen jetzt hier sagen, aber mir wurde zugetragen, dass also doch einige Bekannte auch Persönlichkeiten des Steuerrechts also auch sagten, das ist es vielleicht hier nicht. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so. Ne? Das ist doch vieles Kleineres. Paar Ambitionen sind da vielleicht also auch immerhin mal geäußert. Also ein kleiner Eintritt in die Nebensteuerreform, den wir dort erst erwarten durch eine Senkung der Steuersätze. Ich sag mal, die großen Änderungen im Sinne der Vereinfachung, die auch die Expertenkommission angemahnt hat, die sieht man da jetzt nicht. Aber man muss auch sagen, es ist halt auch nur ein Koalitionsvertrag. Wir hatten diese Woche noch hier das Textforum beim BDI, wo wir als PwC ja auch tätig gewesen sind. Und da gab es auch eine Diskussion der politischen Sprecher und da wurde auch darauf hingewiesen, und das ist natürlich auch grundsätzlich richtig, dass ein Koalitionsvertrag nicht alle Details sozusagen regeln kann. Ja, also von daher will ich mal sagen, bleibt auch noch so ein bisschen die Hoffnung, dass da noch etwas kommt, vor allem, weil der Wind ja doch steifer wird an der Stelle. Man natürlich sich schon überlegen muss, wie wird man wettbewerbsfähig sein und natürlich das vereinfachen. Und Ronald, du hast es gesagt, das Pillar-2-Thema ist natürlich das, was sehr, sehr da im Fokus jetzt ist für die großen Unternehmen. Vor allem, wenn jetzt man versucht, diesen, ich sag mal, Krampf, beides vielleicht, mit den USA aufzulösen und man vielleicht da Vereinfachungen anbietet, wie kann das dann sein, dass europäische Unternehmen da an der Stelle von betroffen sind. Das wird eine ganz spannende Diskussion sein. Ich glaube, momentan kann man sagen, ist das weiterhin offen. Hängt auch davon ab, was die OECD machen wird. Das ist sicherlich nicht nur ein deutsches Thema nach der jetzigen Einschätzung. Also da würde ich auch nicht erwarten, dass das sich jetzt sehr schnell auflösen wird. Ich glaube, das wird eher so ein Wait-and-See-Ansatz werden. Weil man ja auch fairerweise sagen muss, auch in den USA, manchmal sind die Bewegungen ja auch da erratisch. Also ich will jetzt nicht sagen, dass plötzlich die USA wieder zurückkommen und große Anhänger des Pillar 2 werden. Das wäre jetzt wirklich schon eine Überraschung. Aber trotzdem glaube ich, jetzt hier wird man wahrscheinlich doch eher ein ruhigeres Vorgehen da irgendwie erwarten können, würde ich denken. Ja, ja ich weiß nicht, Kerstin, also aus meiner Sicht, wie gesagt, so viele kleine Trippelschritte, ne?
Genau, und vor allen Dingen, also wie du schon sagtest, der Koalitionsvertrag regelt erstens nicht alle Aspekte. Wir müssen dann eben die gesetzliche Umsetzung abwarten. Da sind dann eben die Begriffe hoffentlich definiert oder zumindest in der Gesetzesbegründung beschrieben. Und das bleibt eben abzuwarten und auch, ob darüber hinaus noch weitere Maßnahmen, dann einzelne Regelungen. Die können ja auch schon an der einen oder anderen Stelle helfen, selbst wenn sie hier nicht erwähnt sind, wenn sie dann kommen würden. Das müssen wir dann mit den Gesetzgebungsverfahren abwarten.
Ja, also von daher, genau. Ronald.
Vielleicht noch zwei, drei Punkte aus dem internationalen Bereich, was natürlich auch eine Sache ist, die jetzt ja schon als Entwurf vorlag, ist eine einheitliche Körperschaftssteuerbemessungsgrundlage, also die BEFIT. Früher war das mal die CCCTB. Jetzt wäre das, also hier steht Einsatz für eine einheitliche Körperschaftssteuerbemessungsgrundlage. Das wäre sozusagen nur konsequent, nachdem man mit Pillar 2 ja schon in Teilen Vereinheitlichungen, was die Berechnung angeht, vorgesehen hat. Es soll aber auch eine Finanztransaktionssteuer auf europäischer Ebene unterstützt werden. Gucken wir mal, wo das rausläuft. Das Thema ist ja auch schon länger in der Diskussion. Und was auch gut ist, Arne, jetzt kann man ja mal Werbung machen für den Käser-Schnittger-Stab-WG-Kommentar, der noch im Werden ist. Einsatz für eine konsequente Aufnahme unkooperativer Steuerhoheitsgebiete in die schwarze Liste Blacklist der EU, um gegen Steueroasen wirksamer vorgehen zu können. Das ist ja eine gute Nachricht, dass die Arbeiten am Stab-WG BGB-Kommentar nicht total umsonst sind. Und von daher ist das auch eine gute Sache. Und vielleicht noch was ganz Wichtiges, die Umsatzsteuer für Speisen in der Gastronomie sollen am nächsten Jahr dauerhaft auf 7% gesenkt werden. Das ist auch eine sehr gute Nachricht. Ich hoffe dann, dass das Mittagessen in der Hamburger Innenstadt wieder richtig günstig wird. Wir waren gestern erst und man wackelt mittlerweile mit den Ohren, was man da so beim Vietnamesen lässt. Also von daher hoffe ich jetzt auf Preissenkungen ohne Ende. Und bevor wir jetzt hier uns zu sehr im Klein-Klein verlieren, die einkommenssteuerlichen Maßnahmen, Arne, würde ich jetzt vielleicht hier einfach mal weglassen und würde mal sagen, eine Nachricht, ob die jetzt gut ist oder schlecht, der Soli bleibt, Arne. Gab es da nicht auch ein Urteil?
Da gab es ein Urteil. Das ist eine schöne Überleitung, Ronald. Das muss ich sagen, großes Kino. Also wir wollen die Überleitung zum Bundesverfassungsgericht natürlich schaffen. Da gab es natürlich große Hoffnung und vielleicht sogar auch Erwartungen, dass das vielleicht hier kippen könnte. Jetzt haben wir sozusagen die Entscheidung vorliegen und sagen wir mal so, man kann es eigentlich kurz machen und kann sagen, Satz mit X, das war wohl nix. Ganze ist ja sozusagen ins Wasser gefallen. Man hat auch danach gar nicht mehr so viel eigentlich wahrgenommen in der Szene, weil die Entscheidung auch, glaube ich, schon relativ deutlich war. Wir hatten ursprünglich auch überlegt, eine eigene Ausgabe dazu zu veröffentlichen, hatten dazu also auch schon einen sehr bekannten und angesehenen Verfassungsrechtler auch schon gewinnen können, haben uns dann aber entschieden, das hier nicht zu machen, weil doch die Entscheidung letztlich deutlich ist. Was hat das Verfassungsgericht entschieden? Nun, zunächst muss man einfach sagen, es gibt doch da einen weiten Entscheidungsspielraum des Gesetzgebers. Das ist, glaube ich, so das, was sich da durchzieht durch die Entscheidung. Also ich habe natürlich die Verpflichtung, grundsätzlich Ergänzungsausgabe kontinuierlich zu kontrollieren, aber ich habe nur dann an der Stelle Verpflichtung zu agieren als Gesetzgeber, wenn, und das ist, glaube ich, hier das, was das Leitmotiv ist, die darunterliegenden Bedingungen als evident nicht mehr realitätsgerecht wahrgenommen werden. Also es muss ganz deutlich klar sein, dass was der Annahme der Einführung dieser Ergänzungsausgabe zugrunde liegt, dass das heute so nicht mehr gilt. Und und das ist, glaube ich, das, was man so eigentlich mitnehmen kann, dass man sagen muss, das Verfassungsgericht sieht hier eben doch einen weiten Entscheidungsspielraum des Gesetzgebers. Man ist aus verfassungsrechtlichen Gründen auch nicht gezwungen, von Erhebung von Ergänzungsausgaben abzusehen, wenn auch eine Erhöhung der Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer eben denkbar wäre. Hier ausdrücklich festgehalten, auch vom Verfassungsgericht unter Buchstabe CC und Buchstabe DD. Auch von interessant, ich habe auch keine Verpflichtung, hier von vornherein die Ergänzungsausgabe verfassungsrechtlicher Hinsicht zu befristen. Auch das ist also der Stelle nicht vorerforderlich. Ich kann also auch da über einen längeren Zeitraum das laufen lassen, war ja auch einer der Vorwürfe, dass das über einen langen Zeitraum lief, diese Ergänzungsabgabe und der Finanzierungszusammenhang da mittlerweile also nicht mehr vorliegt. Aber auch hier, das muss also evident sein, dass es also hier der Zusammenhang entfallen ist. Und das war hier also die Ansicht nach Ansicht des Verfassungsgerichts eben nicht der Fall. Das sieht man eben auch daran, dass also hier die entsprechenden sachkundigen Dritten, die jetzt hier bei der Bewertung herangezogen worden sind, die Ökonomen, dass also auch dort keine Einheit dazu bestand. Und das Verfassungsgericht sah sich also auch nicht verpflichtet, hier in irgendeiner Art und Weise, Feststellung zu treffen, ob jetzt dieser erforderliche Finanzierungszusammenhang entfallen ist. Das alles sei also nicht der Fall. Und auch ansonsten ein Verstoß gegen Artikel 3 Grundgesetz wird hier abgelehnt. Also dass wir nur eine bestimmte Anzahl von Personen haben, die davon betroffen sind. Auch das ist an der Stelle grundsätzlich mit Artikel 3 Grundgesetz nicht vereinbar. Lange Rede, kurzer Sinn. Man wollte hier offenbar nicht an der Stelle. Von daher glaube ich, momentan ist das Thema so ein Stück weg auch vom Tisch. Finanzierungsbedarf gibt es ja auch jeden Mengen zukünftig, haben wir schon im Koalitionsvertrag ja auch gehört, dass da sowieso momentan natürlich der Haushalt sowieso angespannt ist und man hat ja auch schon gehört, wenn die Entscheidung jetzt ja negativ ausgeht, dann im Koalitionsvertrag wirklich nicht mehr viel übrig, wäre nicht mehr viel übrig geblieben für andere Maßnahmen angesichts der dann drohenden Rückzahlungen. Das Thema hat sich hier nicht jetzt manifestiert. Natürlich ist das zunächst grundsätzlich unabhängig voneinander, diese zwei Entwicklungen. Also Entscheidung des Verfassungsgerichts ist natürlich unabhängig davon getroffen worden. Aber ich glaube, hier war dann doch wahrscheinlich die Signalwirkung wäre sehr groß gewesen. Man hatte sich jetzt hier dagegen entschieden. Also ich glaube, aus meiner Sicht, der Drops ist gelutscht, wie man so sagt. Ich würde jetzt auch nicht erwarten, dass da jetzt also auch in absehbarer Zeit das Thema nochmal aufgemacht wird. Und ja, eine Verstetigung, glaube ich, kann man hier schon dann an der Stelle auf jeden Fall erwarten. Also Ronald, von daher, ich weiß nicht, ob du gerechnet schon hast, ob es was zurückgibt bei dir. Also jetzt auf jeden Fall ist es klar, das wird nicht der Fall sein. Ja.
Also ich bin natürlich als PwC Senior Manager einer der wenigen, die noch so die zahlen müssen, als mit meinem tollen Gehalt, was du mir jeden Monat überweist. Spaß beiseite. Das wäre eine Menge Geld gewesen. Aber so ist es nun mal nicht.
Also, Solidaritätszuschlag bleibt erhalten. Ich würde denken, wir schauen mal nach vorne und gucken zur Zinsschranke. Da gibt es auch etwas Neues, Kerstin.
Genau, und zwar aus der Finanzverwaltung ein BMF-Schreiben vom 24. März 2025. Es gab natürlich schon bei Einführung der Zinsschranke mit der Unternehmenssteuerreform auch ein BMF-Schreiben aus 2008. Der Hintergrund für dieses neue aktualisierte Schreiben sind jetzt hauptsächlich gesetzliche Änderungen vor gar nicht allzu langer Zeit. Nämlich durch das Kreditzweitmarktförderungsgesetz wurde ja der Zinsbegriff in der Zinsschranke angepasst, einfach auch um die Zinsschranke generell an die Vorgaben der ATAT weiter anzupassen. Es sind auch noch bei den Ausnahmeregelungen Änderungen erfolgt, nämlich dass die fehlende Konzernzugehörigkeit jetzt durch eine engere Standalone-Klausel ersetzt wurde. Und auch außerhalb dieser ATAT-Anpassung hat es noch einige Ergänzungen im Bereich der Zinsschranke gegeben. Und diese Neuregelungen oder die geänderten Versionen vom § 4 HESTG sind anzuwenden für Wirtschaftsjahre, die nach dem 14.12.2023 begonnen haben und nicht vor dem 01.01.2024 geändert haben und auch nur für alle Zinsaufwendungen, Zinserträge, die jetzt quasi in diesen zeitlichen Anwendungsbereich der gesetzlichen Neuregelung fallen, greift auch dieses neue Schreiben. Das heißt, für Altfälle bleibt auch das alte BMF-Schreiben anwendbar. Also ist jetzt nicht das alte BMF-Schreiben komplett neu gefasst, neu ersetzt, sondern wir haben sozusagen jetzt zwei BMF-Schreiben zur Zinsschranke und da muss man immer gucken, in welchem zeitlichen Anwendungsbereich sich man gerade befindet, welches BMF-Schreiben anzuwenden ist. Auf alle Aspekte dieses umfassenden Schreibens, weil dieses Schreiben nimmt natürlich auf alle Aspekte, alle Tatbestandsvoraussetzungen, Rechtsfolgen der Zinsschranke Bezug können wir hier nicht eingehen. Ich glaube, ich würde es nicht mal schaffen, die 28 Seiten hier vorzulesen in der Zeit. Deswegen haben wir uns ein paar einzelne Aspekte rausgepickt, vor allen Dingen auch, weil es immer so ganz interessant ist, den Prozess zu beobachten. Es gab ja im Oktober schon einen Entwurf des BMF-Schreibens und da hat sich im Vergleich zum finalen Schreiben auch an einigen Stellen noch einiges getan. Vielleicht erstmal zum Wesentlichsten, dem Begriff der Zinsaufwendung und Zinserträge. Wie gesagt, vor allen Dingen dieser Begriff wurde durch das Kreditzweitmarktförderungsgesetz eben erweitert. Früher waren dann eben nur Vergütung für Fremdkapital als Zinsaufwendung erfasst. Nunmehr sind auch wirtschaftlich gleichwertige Aufwendungen und sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Beschaffung von Fremdkapital erfasst. Und allein aus dieser Ausweitung des Begriffs resultieren jetzt natürlich auch der Bedarf, dass die Finanzverwaltung dort entsprechende Erläuterungen macht. Und auch der Zinsertrag. Begriff wurde ausgeweitet, allerdings nur um wirtschaftlich gleichwertige Erträge, also so etwas Vergleichbares wie beim Aufwand, dass wo eben auch sonstige Aufwendungen erfasst sind. So etwas gibt es bei den Erträgen nicht und von daher überrascht an der ersten Stelle schon mal die Aussage im BMF-Schreiben, dass die Begriffe Zinsaufwendung und Zinserträge deckungsgleich zu verstehen sind, wenn noch die gesetzlichen Wortlaute hier nicht deckungsgleich gefasst wurden. Es finden sich viele Einzelregelungen zu einzelnen Arten von Zinsaufwendungen in dem BMF-Schreiben, zum Beispiel zu Bauzeitzinsen. Das sind ja Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstands verwendet wird. Und nach HGB dürfen diese Zinsen als Herstellungskosten angesetzt werden. Dann war immer die Frage, was passiert dann mit den Zinsanteilen bei der Abschreibung oder bei Ausbuchung dieser Werte? Nach alter Rechtslage fielen diese Sachen eben nicht unter den Zinsaufwandsbegriff und jetzt nach der Ausweitung des Zinsbegriffs fallen eben auch Bauzeitzinsen unter die Zinsaufwendungen. Neu im Vergleich zum Entwurf ist, dass hier eine zeitliche Übergangsregelung eingefügt wurde. Es liegen also keine Zinsaufwendungen vor, wenn die Zinsen schon in Wirtschaftsjahren aktiviert wurden, die vor dem 15.12.2023 begonnen haben oder die nach dem 14.12.2023 begonnen und vor dem 01.01.2024 geändert haben. Also wenn die damals in diesem Zeitraum aktiviert wurden, die AFA jetzt noch läuft, dann ist das nicht erfasst. An anderen Stellen gab es dann eben Ergänzungen im Vergleich zum Entwurf. Zum Beispiel, um mal was rauszugreifen, die Wechselkursgewinne auf Fremdkapital im Zusammenhang mit der Beschaffung von Kapital. Das war im Entwurf generell schon als Zinsaufwendung genannt, aber im finalen Schreiben gibt es eben eine Einschränkung, dass solche Wechselkursgewinne ausgenommen sind, die aus Wertänderungen der Kapitalforderung resultieren, also das Stammrecht betreffen. So, insoweit liegen dann eben keine Zinsaufwendungen vor. Dann gibt es auch auf der Zinsertragsseite Anpassungen. Im Entwurf war die allgemeine Aussage zum Beispiel drin, dass Gewinne im Sinne des 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 ESTG erfasst seien. Das sind ja die Veräußerungen von Kapitalforderungen. Da gibt es jetzt im finalen Schreiben eine Einschränkung, dass das eben nur insoweit ein Ertrag ist, soweit hierin tatsächlich Zinsen und Zinsansprüche drin sind. Also diese Übergangsregelung, diese Klarstellung, diese Ergänzung an mehreren Stellen sind natürlich hier zu begrüßen. Und an zwei Stellen hat das finale Schreiben auch eine komplette Rolle rückwärts gemacht im Vergleich zum Entwurf. Zum einen beim Finanzierungsleasing von Immobilien, und zwar in Fällen, wenn das wirtschaftliche Eigentum beim Leasinggeber verbleibt. Im Entwurf war vorgesehen, dass die bisherige Antragsmöglichkeit, dass man solche Zinsanteile als Zinsertrag und Zinsaufwendung behandeln kann, dass die wegfallen soll. Im finalen Schreiben ist die aber, so wie auch im 2008er Schreiben, vorgesehen. Es ist also weiterhin auf gemeinsamen schriftlichen Antrag notwendig, dass diese berücksichtigt werden. Letztendlich ist sozusagen der Wegfall der Antragsmöglichkeit weggefallen. Und auch beim Factoring gibt es Änderungen vom Entwurf zum finalen Schreiben. Beim Factoring muss man ja zwischen dem Unechten und Echten unterscheiden. Und im Entwurf wurden beide Fälle eben gleich behandelt, dass in solchen Fällen eben Zinsaufwendungen und Zinserträge anzunehmen seien. Im finalen Schreiben ist es so, dass für das echte Factoring wieder die Antragsmöglichkeit auch erhalten bleibt, die es auch schon in dem 2008er Schreiben gab. Also auf gemeinsamen Antrag von Zedent und Zessionar kann man eben die Überlassung als Überlassung von Fremdkapital behandeln, und der Antrag ist dann beim zuständigen Finanzamt zu stellen. Man könnte da noch viele weitere Aspekte nennen, aber vielleicht verlassen wir mal an der Stelle den Zinsbegriff und gehen noch auf eine weitere Regelung ein. Gesetzliche Änderungen hat sich auch im 4H Absatz 1 Satz 7 ESTG ergeben durch das genannte Gesetz. Da heißt es nämlich jetzt, Absatz 2 findet keine Anwendung, soweit Zinsaufwendungen aufgrund eines Zinsvortrags erhöht wurden. In Absatz 2 haben wir die Ausnahmen von der Zinsschranke, die Freigrenze, die Standalone-Klausel und den Eigenkapital-Escape. Bei der Freigrenze stellt sich jetzt aufgrund dieses neuen Satz 7 die Frage, was heißt das Ganze denn? Denn für den Zinsvortrag bedeutet das, dass der Zinsvortrag jetzt von der Freigrenzenausnahme eben nicht mehr erfasst wird. Das heißt, so in Höhe des Zinsvortrags muss man eben prüfen, habe ich genug Zinserträge, habe ich genug EBITDA, sodass dieser eben abzugsfähig ist im Sinne der Zinsschranke. Und da sind sich Entwurf und finale Schreiben leider einig. Es heißt zwar in Randnummer 54, dass der EBITDA in voller Höhe mit dem Zinsvortrag verrechenbar ist. Aber in Randnummer 55 gibt es eben Ausführungen, was heißt denn das in Bezug auf die Zinserträge? Und dort ist festgehalten, dass der Zinsvortrag eben nur bis zur Höhe der, und jetzt kommt die Einschränkung, nach Verrechnung mit den laufenden Zinsaufwendungen verbleibenden Zinserträgen abziehbar sein soll. Also nicht eben in voller Höhe der Zinserträge. Es gibt da auch ein Beispiel im BMF-Schreiben. Das wurde an verschiedenen Stellen in den Eingaben kritisiert, ist aber leider erhalten geblieben. Und an dieser Stelle wurde schon im Entwurf die Rechtsgrundlage gesucht, aber die ist immer noch nicht ersichtlich. Also an der Stelle ist es schade, dass da der im finalen Schreiben eben keine Änderungen gegenüber dem Entwurf vorgenommen wurden. Und auch unabhängig von den gesetzlichen Änderungen bei der Zinsschranke gibt es auch noch an anderer Stelle, die Randnummer 61 sei hier erwähnt, über Versuche der Finanzverwaltung, die BfH-Rechtsprechung zu § 8c KStG eben auch auf den Regelungsbereich der Zinsschranke hier zu übertragen. Und zwar in Fällen von unterjährigen schädlichen Ereignissen nach § 4 Absatz 5. Und da ist geregelt, dass ein Zinsvortrag in Höhe eines Nettozinsertrags Ertrag oder eines positiven EBITDA bis zu eben diesem schädlichen Ereignis verrechenbar ist und eben auch ein bestehender EBITDA-Vortrag erhalten bleibt in Höhe des Nettozinsaufwands bis zu dem schädlichen Ereignis. Da wird also die Rechtsprechung zu einem anderen Rechtskreis hier in die Zinsschranke übertragen. Wie gesagt, viele andere Regelungen im umfangreichen BMF-Schreiben, aber das waren jetzt mal so ein paar Aspekte, die wir uns rausgepickt hatten und hier einmal vorstellen wollten.
Also Kerstin, eine Menge Stoff, würde ich sagen. Ronald, aus deiner Sicht, wie würdest du das bewerten?
Also man ist ja letztlich gezwungen gewesen, aufgrund der gesetzlichen Änderungen der einige Sachen auszudefinieren. Ansonsten ist man ja an manchen Stellen wieder vom Entwurf weggegangen, hat an manchen Stellen wie 4h Absatz 1 Satz 7 die ungünstige Auslegung gewählt, aber was auch zu erwarten war. Also ich glaube, in Summe kann man, glaube ich, ganz gut damit leben, was der Erlassgeber jetzt hier gemacht hat. Und wir werden noch mal sehen, was die Praxis bringt, was denn alles nun Zinsaufwendungen sind oder als solche behandelt werden. Ich glaube, da muss man noch mal ein bisschen schauen, was die nächsten Monate und Jahre bringen, was da so alles drunter fallen könnte.
Das wird ja immer weiter gefasst. Also im Sinne der Vereinfachung wäre natürlich, wenn man das vielleicht abschaffen würde, auch die gewerbesteuerlichen Zurechnungen, dieses Klein-Klein wieder um den Kreis zu schließen am Anfang. Da würde ich mich dem Wunsch der Expertenkommission anschließen, dass man vielleicht davon wegkommt und ich sag mal jeden einzelnen Euro bei der Hinzurechnung identifizieren muss. Aber schauen wir mal, das gibt ja jetzt vielleicht eine Chance an die neue Koalition, das neu zu ordnen. Vielen Dank an euch beide für die gute Darstellung. Wir sind jetzt wieder fast auf eine halbe Stunde rausgelaufen. Wir werden auch bestimmt bald wiederkommen mit neuen Themen. Der Gesetzgeber wird jetzt auch irgendwann sich neu geordnet haben. Dann werden wir bestimmt auch wieder neue Gesetze haben, die wir hier besprechen können. Euch erstmal vorab vielen Dank nochmal. Und heute haben wir Freitag. Von daher kann man also auch schon mal schönes Wochenende wünschen an der Stelle. Und wir hören uns bald wieder. Bis dann.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Frisch serviert, der Steuerpodcast, powered by CH Beck.